jetzt in diesen Liedern die Größe Gottes vor Augen gestellt bekommen. Und das ist meine Aufgabe auch jetzt heute Morgen. Wir werden uns heute zwei alttestamentliche Gebete anschauen. Heute Morgen eins, heute Nachmittag eins. Und für heute Vormittag, da wurde mir für die Vorbereitung gesagt, Matthias, es soll am Vormittag um unseren Herrn gehen, um die Größe Gottes. Nicht so sehr um uns als Beter, sondern um die Person, zu der wir beten, zu der wir kommen. Und so wird das heute Morgen unser Fokus sein. Gott ist der Beste. Ich nehme euch mal gedanklich mit zurück in das Jahr 2009. Am 6.7.2009, da duellierten sich Dieter Bohlen und die kleine Cheyenne, 7 Jahre alt. Können wir das Bild mal sehen? Guck mal. Bei der Fernsehsendung Klein gegen Groß. Dieter Bohlen, ein Prominenter, und so läuft diese Fernsehsendung. In der Regel kommt da so ein kleines Kind und fordert einen Prominenten heraus in irgendeiner Sache, wo der Prominente gut ist. Und dann schaut man mal, wer ist besser. Klein gegen Groß. Und Cheyenne behauptete Folgendes. Sie meinte, sie würde die Lieder von Modern Talking, kennt ihr die noch? Okay, ja, schon lange her. Also, dass sie die Lieder von Modern Talking besser kennt als Dieter Bohlen. So, das Pikante an der Geschichte ist ja, dass Dieter Bohlen Gründungsmitglied oder Teil dieses Popduos Modern Talking war. Alle Lieder von Modern Talking hat Dieter Bohlen geschrieben. Und Cheyenne sagte, du Dieter, ich kenne deine Lieder besser als du. Naja. Und das ging dann auch erstmal ein bisschen spannend los. Cheyenne war ein bisschen nervös. Und zwar wurde immer erst der Cheyenne und dann dem Dieter so eine kleine Passage aus irgendeinem Lied von Modern Talking. Und die haben zig Lieder gehabt. Eine kleine Passage wurde vorgespielt und dann musste sie sagen, was ist das für ein Lied? Und beim ersten Lied hat sie sofort versagt. Ja. Dieter Bohlen. Erste Lied sofort gewusst und man merkt auch schon, ihr könntet das alles noch bei YouTube angucken, da merkt man auch schon, er wird ein bisschen schadenfroh, der Dieter Bohlen. Naja, aber langsam kommt sie in Form und beim dritten Lied, ne, Dieter Bohlen wird ganz nervös und sagt, naja, klingt wie manches von mir und trifft wirklich das falsche Lied. Ne? Das heißt, Cheyenne hat aufgeholt, schon mal Gleichstand. Und dann beim letzten Lied, das Lied wird abgespielt, Dieter Bohlen wird sofort wach und er sagt, das ist nicht von mir. Doch, sagt Kai Pflaume, das ist von dir. Und er sagt, nee, das kann gar nicht sein, kann gar nicht sein. War aber doch von ihm, tatsächlich. Und die Cheyenne hat gewonnen. Klein hat gewonnen, obwohl man denkt, das ist doch ein ungleiches Duell. Da ist einer, der soll was über seine eigenen Lieder sagen und da kommt ein kleines Kind und meint, sie könnte es besser, aber das hat funktioniert. Und das war nicht Gnade von Dieter Bohlen, ja, sondern da hat sie tatsächlich gewonnen. Klein hat gewonnen. Und Klein war am Anfang ganz schön nervös, weil eben Groß neben ihr saß. Ich bin ziemlich sicher, du kennst solche Lebenssituationen. Du stehst als kleines Wesen irgendeiner großen Herausforderung gegenüber. Klein gegen groß. Und du denkst, das ist doch ein ungleiches Duell. Wie soll denn das gehen? Darin habe ich keine Erfahrung. Dafür fehlt mir die Kraft, dafür fehlt mir das Geld, was auch immer. Der König Asa, ein alttestamentlicher König, war in so einer Situation. Er empfand sich genauso wie die kleine Cheyenne. Klein gegen groß. Wir lesen in 2. Chronik, Kapitel 14, und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt die gerne mit auf. Wir werden heute Morgen nur einen Vers behandeln, aber es ist gar nicht schlecht, wenn ihr dort mal nachschauen könnt, was ich sage. 2. Chronik 14, Da lese ich zunächst mal den Vers 10, aber nur den ersten Teil. Und da merkt ihr, wie der König Asa sich fühlte. Zweite Chronikbuch, Kapitel 14, Vers 10. Da heißt es, und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Klein gegen groß. Was tut Asa? Ihr merkt es schon, wie dieser Vers anfing. Er betet. Und dieses Gebet, das schauen wir uns heute Morgen mal ein bisschen genauer an. Und wenn du dich manchmal so fühlst, klein gegen groß, vielleicht kann dieses Gebet dir neue Kraft geben, Zuversicht in deiner Lebenssituation. Gott ist der Beste, so überschreibe ich diese Predigt. Drei Gedanken werde ich dazu ausführen. Erster Gedanke wird heißen, Gott ist der Beste, deshalb ehren wir ihn. Zweiter Gedanke, Gott ist der Beste, deshalb lieben wir ihn. Und der dritte Gedanke, Gott ist der Beste, deshalb vertrauen wir ihm. Also, erster Gedanke, Gott ist der Beste, deshalb ehren wir ihn. Ich sage mal etwas ganz kurz zur Situation von Asa. Asa war der dritte König im Südreich. Vielleicht wisst ihr, dass nach Salomo das Reich in Israel geteilt wurde. Es gab ein Nordreich und ein Südreich. Und wir befinden uns hier nicht so lange nach der Reichsteilung, knapp 20 Jahre nach der Reichsteilung, wird Asa König. Asa ist ein recht guter König. Er beginnt gut und lebt über viele Jahre und Jahrzehnte gut. Er regiert insgesamt 41 Jahre. Und 35 Jahre davon waren wirklich gut im Alter. Da hat er ein bisschen nachgelassen. In den guten Jahren passiert jetzt das, was wir hier gelesen haben. Da befindet sich Asa plötzlich in einem Krieg. Da kommt ein Heerführer, da kommt der Kuschite Serach, kommt mit einem großen Heer. Und das ist klar, dass Asa sich hier fühlt wie klein gegen groß. Serach kommt mit 1 Million Menschen, 1 Million Soldaten. Asa hat auch ein recht ordentliches Heer, aber nur 580.000, also knapp die Hälfte. Das ist seine Sache, warum er sagt, oh, da kommt so ein Mächtiger und ich bin ein Kraftloser. Ich bin eine halbe Portion, habe die Hälfte von dem, was der andere mitbringt. Asa macht erstmal das, was man auch normalerweise tut als König. Er mobilisiert sein Heer. Er stellt es auf, lesen wir in Vers 9. Und Asa zog ihm entgegen und sie stellten sich in Schlachtordnung auf im Tal Zephata bei Maresha. Also Asa gerät nicht in Panik. Er macht das, was ein guter König tut und was er kann. Er macht alles Menschenmögliche. Und klar, wenn wir über Gebet nachdenken, es geht ja immer auch um diese Kombination, ora et labora, bete und arbeite. Tu das, was dir möglich ist und dann vertraue die anderen Dinge dem Herrn an. Also er tut das, was ihm möglich ist und dann betet er. Ich lese uns mal das Gebet und jetzt achtet mal darauf, wie häufig spricht er über Gott und wie spricht er über Gott? Und wie häufig und wie spricht er über sich? 2. Chronik 14, Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Asa bittet hier um Hilfe. Natürlich, er ist in einer Not. Aber viel stärker geht es hier um Gottes Größe und um Gottes Ehre. Nicht nur inhaltlich. Das ist bei alttestamentlichen Texten manchmal ganz auffällig, dass die Struktur, also wie bestimmte Texte aufgebaut sind, schon ganz viel über den Inhalt sagen. Dieses kurze Gebet ist in drei Teile geteilt. Erster Teil, die Ehre und die Größe Gottes. Zweiter Teil, die Bitte des Asa und seine Not. Dritter Teil, wieder die Ehre Gottes. Die Bitte ist natürlich in der Mitte. Reimt sich. Die Bitte ist natürlich in der Mitte. Natürlich, die Bitte ist es ja oft, die uns ins Gebet treibt. Die Bitte ist doch das, was uns umtreibt und was unser Herz so unruhig macht. Es ist die Not, die uns umtreibt. Deshalb, die Bitte ist in der Mitte, aber die Größe Gottes, die Ehre Gottes ist die Klammer, ist der Rahmen, ist das, was das Gebet überhaupt trägt und damit auch den Beter trägt. Natürlich beschäftigt Asa seine Not, aber er weiß, das ist alles gerahmt von einem viel Größeren. Ich lese uns das nochmal, achtet mal drauf. Dieser Rahmen ist die Größe Gottes. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte, Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte in einem Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Die Bitte ist wichtig, ja, aber die Größe Gottes trägt diese Bitte. Und ganz am Ende sagt er, kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Keiner. Es gibt keinen in dieser Welt, im gesamten Universum, der größer wäre als unser Herr. Keiner. Und das weiß Asa. Und das trägt sein Beten. So etwas, also staunen können über die Größe Gottes. Sogar so sehr staunen können, dass einen das innerlich aufwühlt, jetzt im guten Sinne, und dann wiederum ruhig macht, im guten Sinne. Das nennt das Alte Testament Gottesfurcht. Ein Begriff, den ich liebe. Gottesfurcht, das ist ein ganz positiver Begriff, besonders im Alten Testament, kommt auch im Neuen Testament vor. Und ich glaube, dass Asa genauso ein Mensch war. Der war ergriffen von der Größe Gottes. Und er wusste, egal wie groß die Not ist, mein Gott ist größer. Und das wusste er nicht nur technisch, er dachte nicht nur darüber nach. Das hat sein Inneres ergriffen. Der Mann war ergriffen von der Größe Gottes. Ich war vor vielen Jahren mit einem guten Freund mal in Norwegen. Und dann lasen wir in einem Reiseführer, da gibt es eine Sache, da müsst ihr unbedingt hin. Das ist der sogenannte Preikestolen. Also, kennt ihr den? Ja? Falls nicht, ich habe ein Bild dabei. Guck mal, so sieht er aus. Das ist so ein Felsen, der ragt über einem Fjord. Dieser Felsen ist nicht sehr groß, so eine Plattform, 25 mal 25 Meter. Und dann geht es an der Kante 604 Meter senkrecht runter. Und dann ist da unten der Fjord. Und davon haben wir gelesen, haben auch ein Bild gesehen und da haben wir gesagt, ach Mensch, da gehen wir hin. Das ist super. Also fahren dahin, stellen unser Wohnmobil ab, wandern dahin, das ist ein kleinerer Weg, längerer Weg. Und da kamen wir da an und das ist ja jetzt hier schön sonnig und ein paar Touristen da oben und ihr merkt schon, in Deutschland wird sowas nicht durchgehen, ne? Nö. Das ist aber immer noch so. Also wenn du da hingehst, wirklich, da ist kein Geländer, nix. Einfach der Felsen und dann geht es da 604 Meter runter. Naja, wir kamen da an, bisschen neblig, ja, Wind wehte da oben wie verrückt, kein Mensch da, ja, nur wir beide. Aber dann haben wir gesagt, ach Mann, jetzt sind wir hier alleine und der Wind pfeift, man kann nicht viel sehen. Aber zumindest wollen wir doch mal das tun, was alle machen, weil manche Touristen, seht ihr da auch, die gehen bis zu der Kante, setzen sich manchmal so an diese Kante und gucken da runter und lassen sich fotografieren. Und dann haben wir auch gesagt, Mensch, wir sind junge Burschen, wir waren so Anfang 20, komm, das machen wir. Dann gingen wir darauf zu, auf diese Kante, und ungefähr als sie auf der Mitte dieser Fläche waren, da haben wir uns gefragt, Mensch, ist die Idee wirklich so gut? Und dann haben wir gesagt, komm, wir gehen da jetzt nicht ran, sondern wir gehen auf unsere Knie und wir robben uns mal an die Kante ran. Wobei man muss sagen, ich habe ja gerade gesagt, ich bin Elektriker, ich habe bei einem Energieversorger gelernt und ich habe früher auf Freileitungen gearbeitet. Also ich dachte zumindest, ich hätte keine Höhenangst, das wäre alles ganz souverän bei mir. Naja, wir dann auf die Knie und dann haben wir so rangerobbt und dann kamen wir an diese Kante ran. Und da dachte ich so, jetzt zumindest einmal runtergucken, ja, den Kopf so rüber und runtergucken und ein Bild machen. Und dann waren wir da und wir haben immer wieder versucht. Und dann habe ich irgendwann meine Kamera genommen, habe die so über die Kante geschoben und habe da ein paar Mal abgedrückt. Nur damals gab es doch keine Digitalkameras. Ich konnte nicht kontrollieren, wie wird denn das Bild. Ist nichts geworden, sonst hätte ich mein eigenes mitgebracht. Das hier ist ein Wikipedia-Bild. Naja, dann schnell abgedrückt und schnell wieder weg. Also diese Höhe, diese Größe, 604 Meter, das macht was mit dir. Und selbst wenn du vorher denkst, ah, das ist alles ganz easy, ich habe ja schon auf Freileitung gearbeitet, und du kennst vielleicht sogar den Felsen. Ich habe den ja in so einem Reiseführer gesehen. Ich wusste alles darüber, 604 Meter. Aber wenn du erstmal da bist und das siehst und das mit, dann wird dir echt anders. Und jetzt überlegt mal, wenn 604 Meter so etwas mit uns machen, was müsste es mit uns machen, wenn wir mal mit geöffneten Augen die Größe Gottes sehen? Das meint die Bibel mit Gottesfurcht. Von der Größe Gottes irgendwie erschauert sein. Das ist nicht das Einzige, der zweite Punkt wird gleich noch wichtig sein, aber das gehört auch dazu, zur Gottesfurcht, von der Größe Gottes ergriffen sein und sagen, das kann ich nicht beherrschen. Auch kein anderer, keiner kann etwas gegen Gott ausrichten, keiner. Auf der einen Seite, also so ein bisschen, denkt man angsteinflößend, aber auf der anderen Seite auch total anziehend. Das mal zu erleben und dort zu sein, das vergisst du nicht. Und da willst du auch wieder hin. Deshalb, hier geht es jetzt erstmal um diese Größe Gottes sehen. Und die Frage, die ich an dich und mich heute Morgen habe, ist die, wie sehr prägt eigentlich Anbetung dein Gebetsleben? Oder gehen wir mit unserer Bitte zu Gott und lassen diesen Rahmen, den Asa hatte, vollkommen weg? Wie häufig komme ich in Gottes Gegenwart, auch wenn ich keine Not empfinde? Wie sehr prägt Anbetung dein und mein Gebetsleben? Ich glaube, es tut uns gut, uns immer mal wieder mit Gott als Person zu beschäftigen, mit seinem Wesen. Nimm sein Wort und nimm besonders diese Stellen, die von der Größe Gottes sprechen, und staune über Gott. Jetzt zugegeben, dass mir ein kalter Schauer über den Rücken läuft, wenn ich an Gott denke, das passiert nicht oft. Vermutlich denkt ihr, so ein Bibelschullehrer, der läuft wahrscheinlich den ganzen Tag tief erschauert, immer so übers Bibelschulgelände. Nein, das sind Sternstunden in meiner persönlichen Zeit mit dem Herrn, dass mich wirklich mal eine Stelle, die ich vielleicht schon kenne, aber dass die mich packt und dass ich wieder neu staune und sage, ja, stimmt. So ist unser Herr. Das ist das Erste, was Asa beschäftigte und was wir mitnehmen müssen. Anbetung, Staunen über Gottes Größe ist ein ganz wesentlicher Teil unseres, sollte ein ganz wesentlicher Teil unseres Gebetslebens sein. Den zweiten Punkt habe ich genannt, Gott ist der Beste, deshalb lieben wir ihn. Und ich komme aus folgendem Grund auf diese Formulierung. Es geht in Asas Gebet nicht nur um Gottes Größe, wenn er über Gott nachdenkt. Ja, es geht um den, gegen den keiner etwas tun kann, aber es geht auch um Beziehung. In diesem einen Vers spricht Asa Gott ganz interessant an. Ich lese uns das nochmal, dass uns das wirklich deutlich wird. Er spricht hier ganz persönlich über Gott. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Herr, außer dir ist keiner, der helfen könnte im Kampf zwischen einem Mächtigen und einem Kraftlosen. Hilf uns, Herr, unser Gott. Denn wir stützen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gegen diese Menge gezogen. Du bist der Herr, unser Gott. Kein Mensch kann etwas gegen dich ausrichten. Und eben zu Beginn, Asa rief den Herrn seinen Gott an. Das ist sein persönlicher Gott. Dieses Gebet kann Asa nur sprechen, weil er eine ganz tiefe Beziehung zu seinem Gott hatte. Zu seinem Bundesgott damals im Alten Testament. Asa kommt mit seiner Bitte nicht zu einem entfernten Regenten, sondern zu einem ganz persönlichen Gott. Wenn du als gläubiger Christ heute Morgen hier sitzt, dann kommst du im Gebet nicht zu einem entfernten Regenten, der alle Möglichkeiten hätte, sondern du kommst zu deinem Vater. In Christus bist du ein Gotteskind. Nicht nur Ehrfurcht soll dein Gebet prägen, sondern auch diese Liebe zum Herrn. Er ist dein Vater in Christus. Christus nennt seine Jünger Freunde. Das ist Beziehung. Und das wird schon in diesem Vers hier deutlich. Und dadurch bekommt diese Person, die so mächtig und so groß ist, plötzlich eine ganz andere Facette, eine ganz andere Dimension. Ich habe mir vor wenigen Tagen ein Buch gekauft, ein Bildband von Pete Souza. Pete Souza war der Haus- und Hoffotograf von Barack Obama. Er hat ihn 8 Jahre begleitet durch seine beiden Amtszeiten. Und da sind so die besten Bilder sind in diesem Buch drin. Ganz tolle Bilder. Wenn man sich mal für Obama als Mensch interessiert. Ich will hier nichts über seine Politik sagen, sondern wenn man sich für ihn als Mensch mal interessiert. Und da gibt es ein ganz tolles Bild, das zeige ich euch jetzt mal. Schaut euch mal dieses Bild an. Ja, könnt ihr euch gerade mal so ein bisschen zurechtfinden in diesem Bild. Da spricht Bände über Obama. Also Obama sitzt hier in seinem Oval Office. Ich vermute, er ist gerade dabei, die Welt zu retten. Der hat ja irgendwie einen angestrengten Gesichtsausdruck. Und da sehen wir, oder der Fotograf, der war ständig in der Nähe von Obama, da sieht er, ne, der Fotograf sieht schon, oh, da hat sich eine Person reingeschlichen in das Machtzentrum dieser Welt, im Oval Office. Und jetzt würde man sofort erwarten, jetzt springen da gleich alle Türen auf und die Sicherheitskräfte springen da rein, bis unter die Zähne bewaffnet und holen diese Person da wieder raus. Passiert da alles nicht. Warum? Das ist seine Tochter. Ja, das ist seine Tochter. Und wirklich, die hatte sich da unbemerkt ins Oval Office geschlichen. Kurz vorher war noch eine Beraterin bei ihm und sie ist durch die Tür, schlich sich da hinter das Sofa. Und da gibt es noch weitere Bilder. Plötzlich springt sie da raus und erschreckt ihren Vater. War wahrscheinlich gerade am roten Knopf oder was, sagt die? Oh ja, oh, nein, nein, das wäre es ja noch gewesen. Nein, Leute, da spricht doch Bände. Wenn man das sieht, da geht einem doch das Herz auf. Und jetzt überlegt mal, wir haben gerade über die Größe Gottes nachgedacht. Hier sitzt der mächtigste Mann der Welt, sag ich jetzt einfach mal. Und er sitzt in seinem Machtzentrum und da gibt es eine Person, für die ist dieses Oval Office Spielzimmer. Die darf da rein. Und wenn der Vater das merkt, unterbricht er vermutlich seine Arbeit, ist gerade dabei, die Welt zu retten, und wendet sich seiner Tochter zu. Das ist genial. Und das ist nichts Gestelltes. Obama hat alles, was man so sehen kann, ein sehr stabiles, ein sehr vorbildliches Familienleben. Leute, in so einer Situation sind wir. Wenn du nur Ehrfurcht vor Gott hast, fehlt dir noch eine ganz wichtige Facette. Dieses Wissen, Gott ist mein Vater, in Christus ist er mein Vater geworden. Geh nicht nur aus Ehrfurcht ins Gebet, sondern geh auch aus Liebe ins Gebet. Die Liebe zum Herrn ist eine ganz große Triebfeder unseres Lebens, auch unseres geistlichen Lebens. Mit Gott per Du, so heißt ja der gesamte Tag. Ja, da geht es um Beziehung. Wir dürfen Du sagen zu Gott. Das ist für euch oder für uns vollkommen normal. Ich war vor einigen Jahren mal in einem Hauskreis, dort saß eine Holländerin. Und als wir anfingen zu beten, da hat sie so ein bisschen zusammengezuckt und sagte, das geht doch nicht, man muss Gott doch mit Sie anreden. Weil es gibt manche Frömmigkeitstraditionen in Holland, die machen das so bis heute. Die siezen Gott im Gebet aus Ehrfurcht. Jetzt versteht mich nicht falsch, ich will das gar nicht werten. Ich will nur sagen, ist uns noch bewusst, was wir für ein Vorrecht haben? Ich meine, heute wirst du überall geduzt. Ne? Ich habe neulich eine Currywurst gekauft, da stand dann an der Kasse, so ab hier wirst du geduzt. Ja, genau. Und ich finde den Umgang ja auch super. Ne? Wir duzen uns ja auch hier. Ist ja prima. Das drückt ja näher aus, aber so dürfen wir mit unserem Herrn umgehen. Ist dein Gebetsleben von Liebe geprägt? Es ist ganz schwer, das auch in Worte zu fassen, was das bedeutet. Jeder drückt dir anders wiederum Liebe aus, seinem Herrn gegenüber. Aber eben, hast du nicht nur Ehrfurcht, sondern hast du eine tiefe Liebe für deinen Herrn? Und das Dritte, Gott ist der Beste, deshalb vertraue ihm, weil Asa das hat. Gottesfurcht und diese Liebe, die auch alttestamentlich zur Gottesfurcht gehört. Weil er das beides hatte, kommt er mit dieser Bitte jetzt ganz vertrauensvoll zu Gott. Und die schaut euch nochmal an. Es heißt ja, hilf uns Herr, unser Gott, denn wir stützen uns auf dich. Das ist ein Bekenntnis. Er sagt, hier ist eine Riesennot. Ich selbst weiß nicht, wie ich das machen soll, aber ich stütze mich auf dich. Und dieser Ausdruck, der meint, ich lege mich mit meiner ganzen Last, mit meinem ganzen Gewicht, mit meinen ganzen 50 Kilogramm, ja, 51, 52, mit meiner ganzen Last, mit meinem ganzen Gewicht lege ich mich auf etwas, von dem ich vertraue, dass es hält. Dieser Ausdruck wird für Saul benutzt in 2. Samuel, Kapitel 1, wo er schon verwundet, ganz schwach ist. Da nimmt er seinen Speer und stürzt sich mit der ganzen Last, mit seinem ganzen Gewicht auf diesen Speer. Stell dir vor, der hält nicht. Und dieser Ausdruck wird hier gebraucht. Und Asa sagt, nicht ich will es versuchen, sondern er sagt, weil du so bist, wie ich dich gerade erkannt habe, groß und liebevoll, deshalb stütze ich mich jetzt auf dich. Mit meiner ganzen Last. Ich wage das einfach mal. Ich vertraue dir. Im Rückblick, Kapitel 16 dann, wird das auch noch mal gesagt. Kapitel 16, Vers 8. Doch weil du dich auf den Herrn stütztest, gab er, also Gott, sie in deine Hand. Also, dass du diesen Vertrauensschritt mal gewagt hast. Okay, du hast gewagt, dich ganz auf Gott zu stützen. Voll drauf. Ja, deshalb hat der Herr das auch gesegnet. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht. Schaut euch das mal an. Da wird einem auch ganz anders. Ja, ich merke schon, da ist noch eine Nummer mehr als das da mit dem Prägestolen. Hier haben wir einen Felsen, der ist 1400 Meter hoch. Und oben führt eine Glasbodenbrücke entlang. Seht ihr das? Ja. Das ist schon eine Nummer. Und wie gesagt, wenn du das Bild einfach nur siehst, dann denkst du, ja, ganz easy, hab keine Höhenangst, das mache ich ja. Ich habe ja keine Höhenangst, habe ich euch ja gesagt. Ne? Also dort bin ich noch nicht gewesen, aber ich war mal in einer Glasbodengondel. Die ging über so eine Schlucht. Eine Gondel, ich da drin, in der Mitte eine große Glasfläche. Ich war da ungefähr mit 10 Leuten drin, Imke war, glaube ich, auch dabei. Und das, nee, ich war mit Doyle dort, genau. In der Mitte eine große Glasscheibe, 10 Leute, wisst ihr, wo die standen? Am Rand war ungefähr so eine Breite noch, so eine Metallfläche. Wir standen alle außen rum, wir haben uns nicht abgesprochen. Das machst du intuitiv, passiert das so. Und jetzt guckt ihr das Ding mal an, 1400 Meter, jetzt das nächste Bild, da seht ihr, das braucht schon echte Überwindung, um da drauf zu gehen. Leute. Ich meine, eigentlich, wir wissen doch alles. Also ich bin ziemlich sicher, dass der Architekt, der das entworfen hat, der hat eine Statik, sicherlich auch durch einen chinesischen TÜV gegangen. Gibt es da sowas? Naja, dann wäre doch besser nicht, oder was? Nein. Aber eigentlich muss man ja sagen, dass, klar hält das Ding. Vom Kopf her ist das überhaupt kein Problem. Aber dann wirklich zu sagen, komm, ich mach das jetzt. Komm, ich setze meinen Fuß da drauf. Ich gehe jetzt einfach mal voran. Asa macht das hier und er sagt, Herr, ich kenne dich. Ich weiß, wie du zu mir stehst. Und deshalb gehe ich jetzt voran. Ich weiß immer noch nicht, wie das ausgehen wird. Ich bin immer noch eine halbe Portion. Und das Herr, das auf mich wartet, ist immer noch doppelt so groß wie meins. Aber ich weiß, wer da mit mir ist. Und deshalb gehe ich voran. Und es ist tatsächlich so, dass wir manche Dinge mit unserem Herrn vermutlich nicht erleben würden, wenn wir nicht einfach mal wagen würden zu gehen, voranzugehen. Herr, jetzt stütze ich mich auf dich. Jetzt mache ich es einfach. Ich bete und komm, jetzt mache ich es einfach. Aber das kann er nur, weil er seinen Herrn kennt. Wir werden heute Nachmittag noch ein bisschen darüber nachdenken, was Gebet noch mit uns macht und was das konkret bedeutet. Aber heute Morgen, es geht um ihn, um seine Größe, um seine Liebe, um seine Vertrauenswürdigkeit. Gott ist der Beste, deshalb ehren wir ihn, deshalb lieben wir ihn und deshalb vertrauen wir ihm und gehen voran. Lass mich mal beten.